Herr Schmucker, wenn Sie selbst eine Maschine wären, was wären Sie dann für eine Maschine?
Ein Raketentriebwerk.
2, 1, 0.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Robert Schmucker, Raketenmensch.
Raketenmensch finde ich interessant. Ist das eigentlich ein stehender Begriff, so wie Rocketman?
Nein, nein. Ich habe wahrscheinlich Raketenmensch gesagt, weil ich das empfinde. Mein Leben ist mit Raketen. Ich bin Rakete gewesen, immer. Immer Rakete, das ist seitdem ich 12, 13 bin.
Mhm. Können Sie sich denn an die erste Rakete, mit der Sie sich ja quasi identifizieren können bis heute, wann Sie die erste Rakete gesehen haben?
Auf Bildern waren die ersten Raketenbilder, die ich ernsthaft gesehen habe, waren die Bilder von den Projekten Werner von Brauns, wie wir in den Weltraum gehen. Das waren die ersten Bilder und das hat mich so fasziniert. Und ich habe ja vorher mich mit Astronomie beschäftigt und dann war der Weg vorgezeichnet. Das Thema Raumfahrt, Raketen und Raumfahrt gehört ja zusammen. Mhm. Und das hat mich nie mehr losgelassen.
Was hat Sie denn daran begeistert? War es diese Kraft oder diese andere Welten, in die man da eintaucht?
Es sind sicher zwei Dinge. Einmal in den Weltraum zu kommen, aber dann auch die Technik, die dahinter steht. Also die Geräte, die Maschinen, all das, was da ist. Und ich kann mich noch so ein bisschen im Gedanken erinnern, dass ich mir auch überlegt habe, wie groß muss die Kabine für einen Menschen sein, wenn er dort liegen kann und so weiter und so fort. Also das waren alles natürlich kindliche Dinge, aber das Wichtigste war für mich ja, wir brauchen Raketentriebwerke, um in den Weltraum zu gelangen. Und deshalb war zunächst mal das Thema, ich beschäftige mich damit, ich baue mir kleine Raketentriebwerke und fange an, die zu vermessen, also was für Betriebsparameter da sind, welcher Schub, welcher spezifische Impuls oder Ausströmgeschwindigkeit da ist. Und dann ging es um weitere wissenschaftliche Fragen, mit denen ich mich beschäftigt habe.
Sie können mich jetzt auch auslachen, weil es Blödsinn ist, aber ich hatte jetzt so ganz subjektiv den Eindruck, dass Raketen waren so in den 60er Jahren so ganz groß natürlich. Da gab es auch ganz viel Science Fiction und Raumpatrouille Orion und Star Trek und was alles aufkam. Und dann hatte ich den Eindruck, ist das Thema Raketen und ins All fliegen wieder so ein bisschen obsolet geworden. Das hat man irgendwie nicht mehr so richtig gemacht. Man hat dann auch keine Tiere mehr, keine Affen, keine Hunde mehr da hochgeschickt. Und jetzt mit Elon Musk scheint dieses Thema Raketentechnik und Raketenbau wieder ganz oben auf der Agenda zu sein.
Mit der Mondlandung oder schon ein bisschen vorher fing der Niedergang an. Der fing über viele, viele Jahre an. Das ist so eine Talbewegung. Und dann mit Elon Musk und den Privatisierungen der Raumfahrt ging es wieder steil nach oben. Mhm. Und wir verdanken dem Elon Musk schon die ernsthafte Überlegung der Wiederverwendbarkeit. Das haben wir alles intensivst untersucht, aber Elon Musk hat einige Verbesserungen auf einigen Sektoren und die haben das dann möglich gemacht.
Was heißt Wiederverwendbarkeit?
Früher war es ja so, die Raketen gingen nach der Nutzung verloren. Wenn wir das nicht gemacht hätten, hätten wir nichts in den Weltraum gebracht. Müssen Sie sich vorstellen, eine ausgereizte Rakete bringt vielleicht 4% brutto ihrer Startmasse in den Weltraum. Das würde keiner ernsthaft machen mit irgendwas anderem. Und dabei geht das Gerät verloren. Also alles Aufwand ist vorbei. Und aufgrund einiger Verbesserungen, die Musk gemacht und einiger Überlegungen, kriegen wir nicht mit Wiederverwendung sozusagen, wird die erste Stufe bis jetzt, kann die wiederverwendet werden. Er wird weniger Nutzlast in den Weltraum bringen, vielleicht nur 1-2%. Aber da das Gerät nicht verloren geht, wird die Mission eventuell deutlich billiger.
Mhm. Das heißt, Sie sehen sehr wohl auch noch, jetzt mal abgesehen von der politischen Ausrichtung von Elon Musk, die ja diskutabel ist, sehen Sie doch auch durchaus auf der wissenschaftlichen Ebene seine Verdienste.
Das ist gar keine Frage. Er hat hier den Tor aufgemacht. Das gefällt mir sehr gut. Über Politik will ich hier gar nicht reden. Das ist nicht mein Thema, obwohl es mich interessiert. Aber da hat er schon was gemacht. Und wir werden sehen mit seinem Starship, ob es geht, das gesamte Gerät wiederzuwenden und dabei eine positive Nutzlast zu haben, also auch etwas wieder raufzubringen in den Weltraum. Raufzubringen, leer ist sozusagen nicht so schwierig. Mhm. Aber es muss ja auch eine Nutzlast drin sein, die nicht nur verschwindend klein ist.
Jetzt haben Sie sich gleich wohlgefühlt hier im Studio im T33. Das sagt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nichts. Aber wir sitzen hier in so einem kleinen holzvertäfelten Raum mit so Schallschutzwänden, die den Schall absorbieren sollen, dass wir hier einen guten Klang für Sie herstellen können. Und der Herr Schmucker hat gleich gesagt, er fühlt sich hier sehr wohl. Warum?
Hier sind Schallschutzdinger drin. Wie in Raketentriebwerken haben wir auch akustische Liner, damit Verbrennungsinstabilitäten gedämpft werden. Und das ist genauso wie hier vom Prinzip her, die gleiche Physik. Das gefällt mir hier sehr gut.
Gut, dann freue ich mich, dass Sie sich als, wie haben Sie vorhin gesagt, Sie sind ein Triebwerk, wenn Sie eine Maschine wären, dass Sie als Triebwerk von der TU München sich hier wohlfühlen. Jetzt kommen wir aber wieder mal zu Ihnen zurück. Sie haben ja schon als Kind angefangen, quasi zu basteln und Triebwerke auszuprobieren. Das heißt, ab 12 war Ihr Berufswunsch klar.
Ja, völlig, völlig klar. Da war klar und wenige Jahre später dann klar, ich muss mal auch nach Amerika gehen. Und dann hatte ich das wahnsinnige Glück, dass an der TU, wie ich studiert habe, gerade wie ich so in den zweiten Teil kam, nämlich Hauptdiplom, fing die Fachrichtung Luft- und Raumfahrt an der TU an. Und ich wechselte dann vom allgemeinen Maschinenbau als erster Student zu Luft- und Raumfahrt.
Das gab es ja noch gar nicht.
Das gab es noch gar nicht.
Anfang der 60er.
Das gab es noch gar nicht. Also ich war Mitte der 60er. Mhm. Und ich war an einem Lehrstuhl als Hilfsassistent angestellt. Und dann bin ich zu dem Professor gegangen. Und dann habe ich gefragt, wie das so ist. Und dann hat er gesagt, wenn Professor Ruppe Vorlesungen hält, dann können Sie da auch Prüfungen und studieren.
1:1 der Talk hier auf Bayern 2 und mein Gast heute hier im T33 im raketenähnlichen Studio im Funkhaus zu München ist Robert Schmucker. Er ist Maschinenbauer und Raketenmensch, wie er sagt, ein menschliches Triebwerk und er ist mit 81 Jahren immer noch Dozent an der Technischen Universität in München und er hat gegründet. Er ist ein Gründer, ich habe vorhin Mitgründer gesagt, das war falsch, er war nämlich ein Einzelkämpfer. Sie haben die Arbeitsgemeinschaft Raum- und Raketentechnik.
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt gegründet.
Genau, die hieß, aber die hat dann später WAR geheißen, also noch wissenschaftliche.
Die Anfang hieß es Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt und wir haben uns dann, weil es gab einen auch, der was gemacht hat, aber nicht, was wir gemacht haben. Also der hat Vorträge versucht zu organisieren und bei uns ging es darum, wir wollten Triebwerke bauen und die ausprobieren und so weiter. Also die praktische Arbeit lag bei uns im Vordergrund. Mhm. Und wir haben uns dann etwas später WAR genannt, Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt.
Und da waren Sie wirklich ein Pionier, weil Sie haben mir auch im Vorgespräch mal berichtet, dass es nicht mal möglich war, früher einen Schaukasten an der Uni zu kriegen, Richtig. Wo man nur eine kleine Rakete ausstellt.
Richtig, es war ganz schwierig, da einen Schaukasten zu bekommen. Das Ganze wurde alles, ja, was Neues ist immer schwierig. Auch später Vorlesungen, meine Vorlesung über Fernwaffen in Entwicklungsländern wurde auch argwöhnisch beäugt und ist heute eine Vorlesung mit unendlich vielen Studenten, weil es ja aktuell ist. Also die Schwierigkeiten sind immer Änderungen herbeizuführen und Sie kennen ja alle bayerischen Grundsätze, die brauche ich ja nicht zu wiederholen.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, würde ich sagen. Ja, einfach, genau. Ja.
Aber wir haben durchgehalten und dann kam ja auch Professor Ruppe, der das dann gefördert hat und es auch andere Professoren, die haben das gefördert und dann wurden wir langsam Stück für Stück eine größere Institution und sind heute, es sind ja immerhin 50, 60 Jahre her, die größte Studentengruppe an der TU München und sind eine Attraktivität, dass Studenten wegen unserer Studentengruppe nach München kommen.
Falls Sie sich fragen, warum es immer so schubbert, wenn der Herr Schmucker nachdenkt, dann fährt er mit den Fingern am Tisch entlang. Sie können sich aber gern was anderes vorstellen, zum Beispiel, dass er eine sehr kleine Katze in seinem Schoß sitzen hat, die er bei Dr. No, bei James Bond, krault. Also Sie waren da wirklich ein Pionier und Sie wollten nicht nur rechnen, sondern Sie wollten einfach auch was basteln und Sie haben es dann ja wirklich geschafft und die erste Rakete, die Sie abgefeuert haben, habe ich nachgelesen, die hieß Barbarella, also so wie Jane Fonda als Weltraumreisende in diesem zweifelhaften Film, aber doch sehr bekannten Film von Roger Vadim, 68, mit dieser Striptease-Szene ganz am Anfang. Das heißt, Jane Fonda hat bei Ihnen auch gezündet.
Das hat nichts mit Jane Fonda zu tun.
Nein?
Sondern das war die Überlegung, wie nennen wir so eine Rakete? Und da ich sagte es ja am Anfang immer, keine wissenschaftlichen Themen nehmen, wie wir zum Beispiel jetzt Alpha oder so einen hochtrabenden Namen geben wollte. Und wir haben ja eine gewisse Distanz zu unserer Arbeit immer gehabt, haben wir sie, wie nennen wir sie? Einfach Barbarella, das ist ein netter Name. Da gab es ja den Komik, das ist schon klar, aber es war eben dieser Abstand. Wir haben unsere Arbeit eben nicht als toll wissenschaftlich selbst eingestellt. Wir waren immer ganz bescheiden zurückhaltend. Deshalb dieser Name.
Aber wie war denn das, als Sie jetzt diese erste Rakete, wo haben Sie die denn gestartet, die Barbarella?
Wir haben wiederum Glück gehabt. Wir hatten dann die Möglichkeit auf dem Gelände der Bundeswehr in Neubiberg, da gab es eine Kiesgrube, eine aufgelassene Kiesgrube, wo wir unsere Versuche machen konnten. Und dadurch haben wir Kontakte zur Bundeswehr in Eckernförde bekommen.
Im Norden,
auf einer Hubinsel, haben wir dann die Rakete Barbarella verschossen. Wir hatten zwei Exemplare dabei. Die eine Exemplar ist verschossen worden in der Ostsee.
Yes, yes.
Und ja, die ist halt weg. Die ist weg und da waren sehr viele Wolken. Die ist in die Wolken hinein und dann waren sie weg. Und die haben dann so geschätzt, so 5-6 Kilometer Höhe, haben die Leute, wir hatten sonst nichts. Also wir hatten drei Kameras, sind zwei ausgefallen. Wir hatten zum Glück eine noch, die gegangen ist, eine Kamera, sonst alle anderen sind ausgefallen. Und die zweite Rakete haben wir ins Deutsche Museum gegeben.
Die ist da immer noch?
Die ist immer noch im Deutschen Museum.
Ach, wie schön. Ja. Barbarella, die zweite.
Die zweite ist im Deutschen Museum und ja, aber wie gesagt, wir haben das Ganze sehr distanziert betrachtet.
Aber wie groß war die Barbarella jetzt?
Einen Meter lang, 10 Zentimeter Durchmesser. Der Durchmesser kam ganz einfach wiederum. Da wir ja kein Geld hatten, mussten wir Material verwenden, das handelsüblich war. Und bis zu 10 cm Durchmesser gab es Aluminiumstangen. Der Durchmesser war dann 99 mm, musste man, weil das ein bisschen unrund war, abdrehen. Und da konnte man das verwenden. Wenn wir einen größeren Durchmesser genommen hätten, wir haben ja Auslegungsrechnungen durchgeführt für größere Raketen, ja, dann, das ist unbezahlbar. Wir hatten ja nicht viel Geld. Wir mussten ja schauen, wo wir irgendwo Geld herbekommen.
Wo haben Sie das überhaupt hergekriegt, die Kohle dafür?
Ja, als Schüler habe ich Nachhilfe gegeben. Ich war auch mal Skilehrer, um Geld zu verdienen. Ja, man musste ja Geld verdienen. Und dann haben wir auch Firmen bekommen und so weiter. Also war alles sehr, sehr sparsam und ja.
Das Sparsame ist Ihnen bis heute geblieben. Sie haben ja vorhin zum Beispiel schon gesagt, ja, dass Sie auch zu Hause Küchenrollen verwenden, wo Sie nur die Hälfte nehmen der Blätter. Das finde ich, das ist ja einfach klar, die Generation. Da fühle ich mich daheim, Herr Schmuckers, wie bei mir daheim.
Geld kriegt man nur durch Sparen und nicht ausgeben. Und wenn es ein, dass ich kann das absetzen, die andere Hälfte geht weg.
Aber was macht mehr Spaß? Ausgeben oder sparen?
Nein, das Geld zurückhalten ist schon eine schöne Sache und Geld haben ist auch nicht schlecht.
Ja.
Ich sage meinen Studenten auch, versucht möglichst viel Geld zu verdienen. Geld ist eine der wichtigsten Sachen. Mit Geld kann man viel machen.
1:1 der Talk mit Professor Robert Schmucker heute zu Gast. Der ist Maschinenbauer und Raketenmensch und hält immer noch Vorlesungen an der Technischen Universität in München, weil er für sein Thema die Raketen wirklich glüht. Das haben wir jetzt schon gehört. Jetzt haben wir Sie auch gerade total inspiriert. Sie kannten das Lied von David Bowie tatsächlich noch nicht. Das hat er jetzt gerade gesagt, wird er gleich beim Vortrag demnächst verwenden. Ihm ist nämlich sehr daran gelegen, dass die Vorträge nicht allzu ernst sind, sondern auch immer unterhalten. Und ich würde mit Ihnen ganz gern über populäre Unterhaltung immer sprechen. Die meisten von uns sind wahrscheinlich in Berührung gekommen mit Raumfahrt durch Raumschiff Enterprise. Haben Sie das geguckt?
Ja, früher habe ich das immer wieder geguckt. Das fand ich sehr, sehr nett, so etwas. Diese ganzen Dinge, klar, das ist alles natürlich sehr futuristisch und auch klar mit den Uniformen und alles, aber ja, ich finde, das macht schon Spaß, so etwas auch anzuschauen.
Aber ist es nur Nonsens oder haben die da auch irgendwas mit reingenommen, weil Science Fiction ja oftmals...
Nein, das ist, natürlich ist das also...
Nur Quatsch.
Ja, ich würde es nicht so als Quatsch, es ist einfach wie eine Geschichte, wie wenn einer im Fernsehen zaubern kann oder einen Film zaubert oder etwas. Das muss man distanziert anschauen und sagen, das ist eine nette Sache und das macht Spaß. Und dann geht es um die Geschichte, irgendwas. Und das Ganze wird mit Raumfahrt Also sozusagen.
Auch wie Raumpatrouille Orion.
Ja, genau. Raumpatrouille Orion oder was auch immer. Ich fand die alles, das finde ich alles gut. Ich habe mir auch früher andere Raumfahrtfilme angeschaut und so weiter. Ich kann mich an irgendeinen, weiß nicht mehr wie er heißt, erinnern, wo die am Mond gelandet sind und dann mussten sie, weil sie so schwer waren, alles absägen und so weiter. Also das war immer so und das gehört sich, dass man etwas darstellt, was eben nicht in unserer Welt ist. Deshalb gehen wir in den Weltraum, weil wir ja etwas Neues sehen wollen. Warum sind die aufgebrochen früher in Schiffen und die Welt gefahren? Weil sie irgend gehofft haben, dass etwas Wunderbares da sein wird. Dass immer die Suche nach dem Paradies oder nach der Erfüllung oder das fängt ja schon beim Gilgamesch-Epos an. Immer wir schauen, da kann es vielleicht auch sogar das ewige Leben geben und so weiter. Das ist immer, was da dahinter steckt.
Aber Sie haben ja gesagt, die Faszination für das Weltall, es geht natürlich Hand in Hand mit der Faszination für Raketenbau.
Genau.
Haben Sie nie Lust gehabt, mal mitzufliegen?
Ja, das wäre schon eine nette Sache, muss ich sagen. Aber das ist ja so teuer. Und selbst wenn ich mir
Aber Sie haben doch gespart.
Nein, aber das ist so teuer. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so ein Flug kostet ja, wenn ich mir den heute in echt in den Weltraum, nicht diese Hopser 100 Kilometer hoch wieder zurück, das ist keine Raumfahrt. Nein, man muss in die Erdumlaufbahn gehen und das kostet halt schon einige 10 Millionen.
Einige 10 Millionen?
Einige 10 Millionen. Also nicht Lire von früher, sondern einige 10 Millionen. Einige 10 Millionen Dollar oder Euro, ist ja alles dasselbe. Und da muss ich sagen, wenn ich so viel Geld hätte, dass ich mir das gut leisten könnte, würde ich dieses Geld dafür nicht ausgeben. Ich würde es für soziale Zwecke machen.
Okay, echt?
Natürlich.
Würden Sie nicht sich gern diesen Traum erfüllen?
Nein, ich muss sagen, das ist für meine eigene Befriedigung, einige 10 Millionen auszugeben. Nein, das würde ich, da bin ich zu sparsam dazu. Und selbst wenn ich viel habe, es gibt so viele Leute, die Geld brauchen, die wir unterstützen müssen. Das ist mein voller Ernst.
Ja, ich weiß, Sie sind ja auch sehr karitativ engagiert. Es wird noch Thema sein, aber Sie haben Ihr Wissen auch, und darauf würde ich jetzt gerne noch zu sprechen kommen, Sie haben Ihr Wissen auch noch ganz anders eingesetzt. Sie haben, damit ich jetzt mal einen kurzen Raketenflug mache durch die Biografie, weil wir uns schon so verquatscht haben, was ja so schön ist mit Ihnen. Sie waren nach der Promotion bei der NASA in den USA, 1972 war das. Da waren Sie 29, wollten sich dann eigentlich auch dort direkt habilitieren, aber dann hieß es, Sie sind zu jung. Dann waren Sie 3 Jahre tätig für das Deutsche Zentrum Luft- und Raumfahrt bis 1978. Dann kamen die 80er. Da waren Sie dann Entwicklungsleiter bei der Bayern Chemie. Und dann haben Sie eine eigene Firma gegründet. Und dann waren Sie aber auch noch Inspekteur für die Vereinten Nationen im Irak. Wie kam es denn dazu?
Wie immer sind das alles Zufälle. Nachdem ich mich lange mit Waffen beschäftigt habe, und zwar, wir hatten ja da in den 80er Jahren die Bedrohung durch die Sowjetunion mit der SS-20 und der Nachrüstung. Und da haben wir so viel gelesen und da habe ich gesagt, Raketen sind die einfachste Sache der Welt. Die rechne ich nach und kann feststellen, wie ist denn die Bedrohung wirklich. Und dazu kam ich natürlich mit Leuten in Kontakt, um ein paar Informationen zu haben. Und diese Leute haben mich dann später eingeladen und haben gesagt, da war ich in Kontakt und da haben sie gesagt, wir fahren jetzt in Irak runter, haben sie nicht Lust mitzukommen. Und dann habe ich gesagt, ja natürlich, das ist ganz klar. Ich war geschäftlich Mitte der 80er Jahre im Irak, weil wir etwas verkaufen wollten. Es war mir klar, dass wir da nie was verkaufen können, aber ich wollte nach Irak, weil Irak, Bagdad, Babylon ist ja die Ursprung der Menschheit. Die alten Sumer waren ja da unten. Ich wollte die Ursprünge unserer westlichen Kultur mal sehen. Da waren wir in Babylon. Leider konnte ich nicht nach Ur fahren, also runterfahren, wie ich dann, weil war ja dann schon der Krieg. Das war dann nicht mehr möglich, da runterzufahren.
Lustig, Sie haben ein ganz anderes Bild vom Irak, als ich es jetzt habe.
Ja, ich war ja drunter. Da war es sehr schön. Da saßen wir und haben Fisch gegessen am Fluss. Und das war wirklich schön. Es war alles prima. Es war ja völlig harmlos, völlig harmlos. Das war schon Krieg, aber wir sind reingeflogen, wurde Licht ausgemacht im Flugzeug und so weiter, aber es war harmlos. Und ich war dann eben praktisch 10 Jahre später nach dem Krieg, wo alles ganz schrecklich war.
Und wo haben Sie dann, also Waffeninspekteur für die UN, was war da Ihr Job? Sind Sie da zu
dann fährt rum und schaut, was die machen und bewertet das Ganze.
Wo sind Sie da rumgefahren?
Bei den Firmen und Institutionen, die das gemacht haben.
Die Waffen?
Die Raketen hergestellt haben. Und das war das deshalb so interessant, weil ich da einmal gelernt habe, sehr vieles gelernt habe. Wir hatten Russen dabei, Amerikaner, Franzosen. Und einer der Russen sagte zu mir, wir gehen sofort auf den Schrottplatz. Denn am Schrottplatz sieht man, was da hergestellt wird, weil ja vieles nicht gleich funktioniert. Und das führt dann zu Schrott. Und das ist am Schrottplatz. Also wenn wir am Schrottplatz gehen, sehen wir, was die wirklich machen und nicht, was sie uns erzählen.
Ja, weil ich wollte gerade sagen, wenn Sie ja zu den Firmen gehen, dann werden die Ihnen ja vielleicht die Kantine zeigen oder...
Ja, oder irgendwas. Die Werkstätten waren immer aufgeräumt. Und manchmal lag aus Versehen noch irgendwas rum.
Und was haben Sie denn da auf dem Schrottplatz gesehen?
Ja, Teile, die sie hergestellt haben, die nicht geklappt haben. Man hat also deutlich gesehen am Schrottplatz, welche Richtung die gegangen sind. Und dass sie intensiv versucht, was zu machen haben. Die haben intensiv versucht, Raketentriebwerke herzustellen, nachzubauen. Das konnte man alles deutlich sehen.
Mhm. Und hatten Sie dann so eine Kamera hier irgendwo eingebaut?
Nein, das gab es ja alles nicht. Aber ich kann mich erinnern, eine Sache, die werde ich nie vergessen. Ich bin ja ein unruhiger Geist und habe mich von der Gruppe getrennt und bin in einen anderen Raum gegangen. Und dann standen 50 Elemente eines Raketentriebwerks herum. 50 Elemente feinsäuberlich auf dem Ding, waren die kleine, vielleicht so 10 cm groß, 5 cm Durchmesser. Und ich ging dann wieder zur Gruppe zurück und dann kamen wir in den Raum und da war alles weg.
Zack, haben sie schnell weggeräumt.
Genau, und sie haben dann erklärt, wie schwer sie sich tun, sowas herzustellen.
Mhm.
Und da war klar, das geht ja auch nicht. Wenn wir irgendwo hinfahren, wussten die ja, wo wir hinfahren. Selbst wenn wir Umwege gemacht haben, am Schluss muss ich ja zu der Firma hingehen, wo ich hingehen will. Und dann wissen die, jetzt können wir alles wegräumen.
Aha. Und Sie haben auch 98 nach dem Raketenfehlschlag, haben Sie die nordkoreanische Regierung angeschrieben und gesagt, sie wüssten, warum das nicht funktioniert hat.
Ja, aber die haben mir nicht geantwortet.
Aber an wen haben sie denn da geschrieben?
Ich habe das, glaube ich, an die Botschaft habe ich geschrieben. Mhm. Ich habe ihnen einen Brief geschrieben, das hat nicht funktioniert. Ich weiß, was die dritte Stufe war, wissen wir heute noch nicht. Und ich weiß, warum die nicht gegangen ist. Aber leider haben die mir nicht geantwortet.
Hätten sie es ihnen wirklich verraten?
Natürlich, weil es so einfach ist.
Ja?
Es ist, ja, ja.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Robert Schmucker. Findet Reichtum verpflichtet.
Das haben wir ja schon gehört. Sie sparen gern und Sie würden, selbst wenn Sie ein paar 10 Millionen hätten, würden Sie nicht ins All fliegen, sich diesen Wunsch erfüllen, sondern Sie würden es für karitative Zwecke ausgeben. Sind Sie reich?
Das ist immer relativ und über Geld spricht man nicht.
Sehr salomonisch.
Das macht man nicht.
Das
nein, das ist doch genauso wie Titel. Die hat man für die anderen, dass die anderen lange Zähne bekommen. Das ist doch der entscheidende Punkt, dass sie neidisch sind.
Da habe ich mal mit Kathi zu Guttenberg drüber gesprochen. Der hat jetzt heimlich nochmal irgendwie einen Doktor gemacht.
Ja, recht hat er doch. Recht
hat Aber er hat es nicht an die große Glocke gehängt. Er wollte es einfach für sich geklärt haben.
Das ist richtig. Aber ich finde, das, was man mit Guttenberg gemacht hat, das sage ich jetzt hier mal, war nicht fair. War nicht fair. Wenn die Fakultät gesagt hat, das ist in Ordnung, dann ist es eine Entscheidung, die in Ordnung ist. Und so hat das auch mein alter Professor gesehen. Also ich sage das so, diese ganze Sucherei nach Plagiaten, es ist doch die Frage, ist das eine wichtige Sache? Irgendein Satz, der beim anderen gleich drin steht, der nichts zu tun hat mit dem Inhalt der Arbeit, ist kein Plagiat. Das ist also, ich könnte ja jeden Satz ein bisschen umformulieren, dann merkt der Plagiat ja. Nein, es geht, ob ich eine Idee weiterverwende und die nicht angebe. Das ist das Entscheidende. Plagiate sozusagen, das ist Popelkram. Ich sehe das also völlig anders, aber ich bin nicht entscheidend.
Aber Sie sind entscheidend für viele Menschen, denen Sie Gutes tun, denn Sie haben eine Stiftung gegründet.
Ja.
Für benachteiligte Kinder und Jugendliche, die Findelkind-Stiftung. Wie kam es denn dazu?
Ja, wir haben irgendwann mal angefangen und haben gesagt, wir müssen doch was tun für die
wir
anderen.
Wir sind Ihre
meine,
Frauen.
Meine Frau und ich, ja.
Wie heißt die denn mit Vornamen?
Renate.
Renate, herzliche Grüße an der Stelle.
Und sie hat den Namen Findelkind auch gefunden. Mhm. Was für ein Namen, Findelkind? Und da haben wir gesagt, wir unterstützen Kinder und Jugendliche. Ja, und das wurde dann halt immer mehr und so weiter. Und dann haben wir eben diese Stiftung gegründet, damit es auch einen Namen hat. Wir haben einen Freund, ein ehemaliger Stadtrat von München, der ist der Geschäftsführer, der kümmert sich darum. Das muss ja bewertet werden, da kommen ja Anfragen und Ideen, wer kriegt was und so weiter. Der muss ja, taugt das was, der das kriegt, oder geht das irgendwo in die falschen Kanäle? Das ist eine ganz schwierige Sache. Wir haben da auch mit der Bayerischen Staatsregierung gesprochen wegen Themen. Ja, und so fing das eben an.
Und Sie haben ein Haus gekauft für Geflüchtete in München.
Wir haben ein Haus, da sind jetzt Geflüchtete untergebracht. Mhm. Wir haben Wohnungen, wo Geflüchtete untergebracht sind.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
Ja, schauen Sie, ich habe in meinem Leben so wahnsinnig viel Glück gehabt. Ich habe ein fantastisches Elternhaus gehabt, ganz strenges Elternhaus. Und mein Vater hat meine Aktivitäten halb unterstützt, sag ich mal. Er hätte lieber gehabt, dass ich in seine Firma gehe.
Der war auch Maschinenbauer, Ihr Papa.
Ja, Maschinenbauer. Bei uns alle, mein Vater, ich, mein Sohn, mein Enkel ist, werden Maschinenbauer. Werden alle Maschinenbauer. Also das hat eine gewisse Tradition. Und ich habe eben so viel Glück gehabt, muss ich sagen, ich war ein ganz schlechter Schüler. Wirklich schlechter Schüler.
Weil Sie Legasthenie haben?
Ja, ja. Jetzt ist Sprachen, das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Aber mein Vater hat sich da sehr drum bemüht und ich habe auch gelernt, wie ein Verrückter, aber es hat nichts genützt. Und dann habe ich im Studium der erste Professor, der gesagt hat, könnt ihr studieren, und der zweite Ordinarius. Und dann habe ich auch andere Professoren an der Hochschule gehabt, die ausgesprochen positiv waren. Mit der ganzen Wahrsache, das wäre dann nicht möglich gewesen, ohne dann doch die Unterstützung der Hochschule. Und heute ja ganz besonders. Also, und da muss ich doch was zurückgeben. Da muss ich was, wenn ich so viel Glück habe, es haben viele Leute nur Pech. Und was kann ich machen? Ich kann natürlich nur mit Geld was zurückgeben. Und da unterstützen wir verschiedenste Institutionen, auch Einzelpersonen. Und das ist mir ganz wichtig. Wir unterstützen auch die Kirche, weil ich ein gläubiger Christ bin. Das ist mir alles ganz wichtig, dass wir das tun. Und um Reichtum darf man sich bemühen, wenn man ihn für Besseres ausgibt, hat der James Loeb gesagt, und ich finde das völlig richtig. Reich ist gut, aber verwende ihn für anderes.
Mhm. Ihre Frau organisiert ja auch ganz viel im Hintergrund. Ich bin jetzt einfach mal echt neugierig, wo haben Sie sich denn kennengelernt, die Renate? Und
wir haben uns kennengelernt, da war sie 15 und ich war 17 im Tanzkurs.
Klassisch?
Ja, die klassische Sache.
Haben Sie sie aufgefordert?
Ja.
Oder war damals?
Nein, nein.
Jetzt wird er rot.
Nein, nein, es war, ich habe sie aufgefordert. Es wäre beinahe nicht gelungen. Ich sage, das war, ich habe sie dreimal versucht aufzufordern.
Ja.
Zweimal kam ein anderer vor mir. Und dann habe ich gesagt, wenn es jetzt nicht klappt, dann ist die Sache erledigt.
Echt, da geben Sie so auf, Sie beißen sich
ja, dann
doch
sonst Pause, auf. Dann war die Pause, und dann habe ich, also, aber es hat ja geklappt, sonst, ich weiß ja nicht, was danach gewesen wäre.
Haben Sie, was war es für ein, war Rumba oder war Walzer, wissen Sie das
ich
noch?
Weiß,
oder
das Schatz, weiß ich nicht.
Weil Sie waren auf Renate konzentriert.
Peps Valenzi war die Tanzschule, damals die Tanzschule in München, Peps ist für die hier alle nicht mehr bekannt. Ja, so war das, und das war immerhin... Da war ich 17, das war vor 65 Jahren.
Boah, echt? So lange sind Sie schon zusammen?
65 Jahre.
Wie ist denn das, mit Ihnen zusammen zu sein? Muss also Ihre Frau da einiges aushalten? Weil Sie so ein unruhiger
Nein,
Geist
weiß,
sind?
Nein, sie weiß, dass sie mich mit meinem Beruf geheiratet hat. Das weiß sie. Meine Frau war ja auch sozial tätig, engagiert im Deutsch-Amerikanischen Frauenclub, war sie Präsidentin mehrmals und war für zuständig. Ich habe sie da auch immer ermuntert und habe gesagt, du machst das, weil dann musst du vor anderen reden, musst du Ansprachen halten und. Das tut dir für dein Ego gut. Natürlich stehen wir alle, wenn wir es das erste Mal machen, da schlottert ja alles. Das ist ja völlig klar. Aber da muss man durch. Im Leben muss man immer mal durch und eine Entscheidung treffen. Ich mache das und ich kann das und ich kann das und ich kann das.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft.
Robert Schmucker ist süchtig nach Kunst.
Also wir fassen zusammen. Robert Schmucker ist Maschinenbauer, Raketenmensch, Philanthrop, das heißt, er tut Gutes und redet jetzt hier auch darüber. Und Sie sind auch noch süchtig nach Kunst und zwar speziell nach Werken vom Maler August Zeidel. Was kann der denn?
Also ich kam zu diesem Maler, mein Vater hatte ein Bild und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe mich immer schon für die Malerei, Münchner Malerei, 19. Jahrhundert interessiert. Ich habe selber gerne früher gemalt, gezeichnet, sehr, sehr gerne gemalt, gezeichnet. Ja, und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und wenn man anfängt, sich damit beschäftigen, sozusagen anfängt zu sammeln, dann wird das eine Sucht, dass man das immer mehr will und immer mehr und immer mehr. Und ich habe dann ja einen Mitarbeiter, der Historiker ist, Kunsthistoriker, bei mir, und er hat sich dann damit beschäftigt. Ich kannte das ja alles nicht. Der ist perfekt auf dem Sektor. Der schreibt auch sehr gut. Und wir haben über diesen Maler, der mir eben sehr gut gefällt, haben wir das Gesamtwerk herausgebracht, ein fünfbändiges Werk, das mit Werksverzeichnis alles. Wir haben dazu auch einen Professor, Kunstgeschichtler in Würzburg gefunden. Das war für mich wichtig, dass der sagt, dieser Maler taugt was. Denn ich kann ja sagen, der gefällt mir, und dann sagt ein Fachmann, naja, bitte, bitte. Nein, der hat gesagt, der Herr Meissner hat promoviert auf dem Sektor über diesen Maler. Und wir hatten das Glück, dass wir letztes Jahr zwei Ausstellungen hatten. Eine in Rosenheim und eine hier in München im Künstlerhaus.
Lehnbachplatz.
Am Lehnbachplatz. Der hat nicht nur Ölgemälde gemacht, und wir haben natürlich auch viele Zeichnungen, sondern er hat auch Aquarelle von Altmünchen gemacht. Und das wurde mir gesagt vom Dr. Richard Bauer, der war der Leiter des Münchner Staatsarchivs. Der sagt, das ist das Beste, was man vom alten Münchner als Zeichnungen, als Aquarelle hat.
Wenn man jetzt einsteigen will in das Werk von August Zeidel, wo kann man dann hingehen für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, da kann man sich nur bei uns im Büro anmelden, und da heißt der Herr Meissner, kann dann sagen, das und das. Und man kann auch ein Buch kaufen, ein 2000-seitiges, fünfbändiges Werk. Da, und es gibt auch über Altmünchen ein Buch und so weiter. Und es gibt auch ein Buch über die Ausstellung in Rosenheim. Nein, ich habe noch niemanden gefunden, dem ich meine ganze Bilder geben könnte. Das wäre mein größter Wunsch, diese gesamte Sammlung. Ich habe, glaube ich, vielleicht so 200 Ölbilder und habe vielleicht 50, 70, ich habe keine Ahnung, Aquarelle, und alles, was an Zeichnungen am Markt erhältlich ist, haben wir auch als Zeichnungen da. Also wir haben ein richtiges Archiv. Und ich würde mich freuen, wenn irgendeine der Institutionen das nimmt, aber dann nicht ins Depot kommt und dann ist
sondern
es immer
dass
weg.
Dass man es auch sieht.
Dass man wenig sieht. Früher gab es in der neuen Pinakothek, waren einige August Zeidel ausgehängt. Die sind dann irgendwann mal weggekommen.
Oh Gott,
das ist
jetzt,
schade,
aber
weil
es nicht bei Ihnen.
Nein. Das sind, ja, und die haben einige schöne Bilder, muss ich schon sagen. Einige schöne, und das wäre schön, dass zumindest ein, zwei, drei davon hängen würden. Aber das ist alles noch nicht klar, und ich bin ja noch nicht so alt, dass ich sage, es muss das bald geschehen. Ich werde dieses Jahr erst 82, also ich bin ja noch relativ jung.
Sie sind ja top in Schuss, eine Rakete.
Und das ist, genau. Aber das ist einer der Punkte, dass ich diesen Schatz dieses Malers heben konnte. Das ist für mich sehr wichtig, weil der gern unterschätzt wird, und der hat wirklich sehr, sehr schöne Bilder von Altmünchen, also früheren München, bevor das alles zerstört wurde, sogar im Zuge der Zeit. Es ist wirklich auch, und zwar hat er nicht nur die schönen, sondern er hat auch die Hinterhöfe gemalt. Er hat also dort, wo die Leute gewohnt haben, Fabriken und. Das ist ja für mich wichtig. Nicht nur
Hochglanz, sondern
Hochglanz, auch anderes. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schön.
Festgehaltene Zeitgeschichte von München. Ja, kann man eine Zeitreise machen. Also vielleicht fühlt sich ja ein Museum berufen. Herr Schmucker würde stiften, nehme ich an. So, wer das jetzt hört. Jetzt sind Sie aber eigentlich gebürtig gar nicht Münchner, um darauf noch zu kommen. Lassen Sie uns am Schluss des Gesprächs nochmal zu Ihren Roots in der Zeit zurückreisen. Die sind eigentlich aus Böhmen.
Ja, meine Familie sind Sudetendeutsche. Mein Vater ist in Graslitz, meine Mutter, glaube ich, ist in Eger oder Teplitz geboren. Und mein Vater wollte an und für sich immer nach München. Das ist das Interessante. Meine Frau die Familie kommt aus Königsberg. Und der wollte auch immer nach München. Ich habe mit beiden nie drüber sprechen können, warum die nach München wollten. Und zwar nicht Hitlerzeit. Nein, alle sind ja alle viel älter, die wollten nach München, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, ich würde das gerne, hätte gerne meinen Vater mal gefragt, warum wolltest du eigentlich nach München?
Hm. Ja, wahrscheinlich, weil München immer schon geleuchtet hat.
Ja, natürlich. Der Ibsen hat ja gesagt, es gibt nur zwei Städte, wo man leben kann, Rom oder München, und ich sage dann, ich bevorzuge München. Hm. Also,
wobei sie die Schleife über Niederbayern gedreht haben.
Ja, natürlich. Wir sind also am Ende des Kriegs, hat mein Vater das organisiert, da war der Krieg vorbei und dann waren die Amerikaner, wir wohnten in Eger, mein Vater war in Berlin gewesen, beruflich. Die Familie war in Eger und mein Vater ist von Berlin nach München, nach Eger, und mit Hilfe der Amerikaner sind wir aus der Tschechei rausgekommen. Das heißt, die Tschechen haben keine Deutschen rausgelassen. Und mein Vater ist zu den Amerikanern gegangen, die dorten waren, und hat gesagt, ihr nehmt meine Familie raus. Er hat mit denen verhandelt. Mein Vater war immer ein guter Verhandler, so wie Trump Dealmaker. Wir haben dann Verhandler mit dem, und der hat die Familie und auch einen Teil der anderen Familie, unserer gesamten Familie, auf Lastwegen mit der Mann Planen, wo wir unter den Planen waren, wurden rausgefahren.
Und dann nach Niederbayern, und jetzt haben sie quasi...
Niederbayern nach Landshut als Zwischenstopp.
L.A.
Und dann von Landshut 49 nach München. 45 nach Landshut, 49 nach München.
Und jetzt sind sie hier gelandet und sind so eine Bereicherung und halten immer noch Vorlesungen an der Technischen Uni München. Und ich habe mir von Studierenden von Ihnen sagen lassen, dass alle große Fans sind, weil sie sich sehr darum bemühen, dass die Vorlesungen immer unterhaltsam sind.
Natürlich muss man. Das ist ja 1,5 Stunden Vorlesung, die können wir nicht dauernd Formeln bringen. Das mache ich auch sowieso nicht. Es geht um Inhalte, nicht um Formeln mit wahnsinnig vielen Zeichen. Nein, das Leben besteht aus Inhalten, aus Zusammenhängen, wie was funktioniert, und nicht eine Gleichung. Die Gleichung ist völlig bedeutungslos.
Sagt einer, der es wissen muss. Also wenn Sie die Möglichkeit haben, hören Sie sich eine Vorlesung an von Professor Robert Schmucker. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ich bedanke mich auch.
So schön. So, ein weiterer Tipp haben wir noch. In unserer ARD-Audiothek finden Sie auch den Podcast Dreimal besser, unsere Kolleginnen und Kollegen von BR24. Da geht es um Inflation, Energiekrise, Ukraine-Krieg. Immer mehr Menschen machen bewusst mal eine Nachrichtenpause. Dreimal besser setzt genau da an. Überall, wo es Podcasts gibt, und in der ARD-Audiothek.